Die Radio Wissen 100.
Was vor uns war, wir schauen uns heute Abend schwarze Flecken in der Vergangenheit von Familien an. Und dafür lernen wir jetzt Theo Hespers kennen.
Aber einmal wird ja alles vorbei sein und auch für mich Friede sein. Ihr werdet, hoffe ich, noch einmal die neue, schöne Zeit erleben, nach der ich mich immer sehnte. In einem glücklichen Volk, friedlich, gesättigt und froh leben. Ich wünsche es allen Menschen.
Diese Worte schreibt Theo Hespers aus dem Gestapo-Gefängnis in Berlin an seine Familie, an seinen Sohn. Theo Hespers war Widerstandskämpfer und wusste, als er das schrieb, dass er nicht wieder lebend rauskommen würde. Theo Hespers ist Nora Hespers Großvater und sie wusste, dass er Widerstandskämpfer war. Das wusste sie aber, dass er ein echter Held war. Und zwar einer, der vielen Hoffnung gegeben hat, einer, der wirklich was bewegt hat. Das wusste sie bis vor kurzem nicht so richtig.
Mein Großvater hatte schon immer einen besonderen Platz in unserer Familie. Im Wohnzimmer über dem alten schwarzen Sekretär schauten seine Augen streng und bedeutsam auf uns herab. Das Bild zeigt ihn als jungen Mann, vielleicht gerade mal 20. In seinem Blick liegt etwas sehr, sehr Ernstes. Aber das war ja auch klar. Denn drei Dinge weiß ich schon gefühlt seit dem Moment, als ich angefangen habe zu sprechen. Erstens, mein Großvater heißt Theodor Franz Maria Hespers. Zweitens, mein Großvater ist ein Held. Drittens, die Nazis haben meinen Großvater umgebracht. Er hängt an einem Galgen. Welche Geschichte sich da wirklich hinter verbirgt, begreife ich erst jetzt so langsam. Mehr als 35 Jahre später.
Ja gut, die Männer, wie damals.
August 2014. Wie war dein
Vorstand, dem Staatsvorstand?
Ich besuche meinen Vater in Brüggen, einem kleinen Ort zwischen meiner Heimat Mönchengladbach und der holländischen Grenze.
Und eines muss man wissen, was der Plato immer sagt. Den Plato,
das Aufnahmegerät liegt auf dem Wohnzimmertisch und ich prüfe schon wieder, ob die rote Lampe blinkt. Überall um uns herum stapeln sich Zeitungen, Bücher und Papier. So war es schon immer. Über 10 Jahre haben wir kaum bis gar nicht miteinander gesprochen. Ich sehe in sein Gesicht und denke, krass, das ist dein Vater? Er ist alt geworden. Und mit alt meine ich richtig alt. Mein Lieblingsspruch dazu, mein Vater ist 1 Jahr älter als meine Oma und 2 Jahre jünger als mein Opa. Und bevor ihr anfangt zu rechnen, mein Vater ist Jahrgang 1931.
Ja, ich habe da noch Briefverkehr von Theo, von dem Großvater, mit mir. Er hat immer so einen kleinen Abschnitt, hat er immer geschrieben, er durfte bloß einmal im Monat schreiben, ne?
Es ist der Sommer, in dem ich beschließe, mich intensiver mit dem Leben meines Großvaters auseinanderzusetzen. Mit dem Mann, zu dessen ernsten Augen ich meine ganze Kindheit hinaufgeschaut habe. Der Mann, den die Nazis ermordet haben, weil er sich in seinen Schriften öffentlich gegen ihre Schreckensherrschaft gestellt hat. Im April 1933 musste Theo Hespers aus Mönchengladbach fliehen. Da war mein Vater 2 Jahre alt. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt, aber was am Tag der Flucht geschah, hat er so aufgeschrieben. Es ist mitten in der Nacht, als ein Trupp aus 6 Gestapo-Schergen das Haus der Familie Hespers stürmt. Im Nachthemd öffnet meine Großmutter Käthchen die Tür. Die Männer der Gestapo schieben die kleine Frau unsanft zur Seite und stürmen die Holztreppe hoch ins Schlafzimmer der Eheleute Hespers. Sie reißen die Schubladen aus den Kommoden und leeren sie auf den Boden. Reißen die Kleider aus den Schränken, schmeißen die Matratzen aus dem Fenster und zerrupfen die Federbetten. Nirgends eine Spur von meinem Großvater. Auch die gesuchten Flugblätter können sie nicht finden. Inzwischen ist auch der Rest der Hausbewohner auf den Beinen. Ein Mann mit braunem Ledermantel und Pepita-Hütchen betritt die Szene.
An die Wand mit euch, ihr rotes Gesindel!
Sein R rollt gefährlich hinter den Zähnen und damit niemand auf dumme Gedanken kommt, zieht er seine Pistole hervor. Und da stehen sie nun, die Hände über den Köpfen, Gesicht zur Wand. Meine Oma, ihre Mutter, ihre 2 Brüder und eine Schwägerin. Die Durchsuchung dauert bereits eine gefühlte Ewigkeit, als plötzlich ein kleiner Junge von gerade mal 2 Jahren in den Flur tapst. Mein Vater. Zitternd nimmt meine Oma eine Hand von der Wand und streichelt ihn beruhigend über das kleine Köpfchen.
Mama, was sind das für Onkels? Sind die böse?
Fragt mein Vater. In den Augen des Ledermantels blitzt es gefährlich. Er beugt sich zu meinem Vater herunter und sagt:
Mein süßer kleiner blonder Lockenschopf, wo ist denn dein Vater?
In Spanien.
Was tut er denn dort, mein liebes Kerlchen?
Ist Äpfel, Nüsse, Kastanien.
Brabbelt mein Vater fröhlich, weil sein Onkel Johannes ihm das ein ums andere Mal so eingebläut hat. Und da steht er nun, der Gestapo-Mann mit seiner Waffe, bloßgestellt von einem Zweijährigen. Plötzlich kommt der Trupp gar nicht mehr schnell genug aus dem Haus. Fluchtartig verlassen sie die Szene. Als der letzte Gestapo-Scherge aus der Tür ist, kann sich die Familie vor Lachen kaum halten. Sie sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber wo war mein Großvater? Von der Szene, die sich in seinem Haus abspielt, hat er nichts mitbekommen. Er hatte Glück. Denn auf dem Weg zu seinem Haus warnt ihn ein Nachbar. Mein Großvater macht auf dem Absatz kehrt und begibt sich zu seinen Eltern, die 20 Minuten entfernt wohnen. Dort schnappt er sich seinen Pass und flieht bereits am nächsten Tag zu Fuß über die grüne Grenze nach Holland. Was war passiert? Nun sagen wir, mein Großvater hat schon früh erkannt, dass da was faul ist in Deutschland. Er sah mit zunehmender Sorge, wie die Nazis immer stärker an Macht gewannen. Und dass niemand zu erkennen schien, was ihre wahren Motive sind. Rückblickend wird er einmal dazu schreiben:
Wir sahen, dass die Vertreter des Sozialismus sich nicht entschieden für eine soziale Neuordnung einsetzten. Dass die Vertreter des Nationalismus nicht das Wohl des Volkes und der Nation, sondern egoistische Ziele im Auge hatten. Dass die Vertreter des Katholizismus nicht die Weite zeigten, die der Weltkirche ansteht. Dass die Vertreter des Christentums mit der Nächstenliebe nicht ernst machten.
Es kostet schon einiges an Selbstüberwindung, als überzeugter Katholik die eigene Kirche derart zu kritisieren. Aber mein Opa war ein messerscharfer Beobachter seiner Zeit. Wie viele andere junge Menschen in den 20er und 30er Jahren gehörte Theo Hespers einem Jugendbund an. Eigentlich waren es mehrere, aber dieser eine war besonders prägend für ihn, der Quickborn. Dieser katholische Jugendbund war eine Abstinenzlervereinigung. Keine Zigaretten, kein Alkohol. Klingt erstmal ziemlich lame, aber trotzdem war der Quickborn eine Gemeinschaft junger katholischer Revoluzzer, könnte man sagen. Sie verlangten die Anerkennung der Jugend als eigenen Lebensabschnitt, wollten sexuelle Aufklärung und die Einbeziehung beider Geschlechter in den Bund. Für die katholische Kirche waren diese Forderungen skandalös. Einige Vertreter beantragten auf der Bischofskonferenz sogar, den Bund zu verbieten. Auch politisch war mein Großvater ziemlich aktiv. Es war die Zeit, in der die rechtsgerichtete NSDAP immer stärker an Macht gewann. Schon früh trat mein Großvater auf den Veranstaltungen der Partei in Mönchengladbach als Gegenredner auf. Als die Nazis dann 1933 an die Macht kamen, hatte sich mein Großvater gerade für die Einheitsliste der Arbeiter und Bauern zur Wahl aufstellen lassen. Ein absoluter Affront gegen die Nazis. Doch damit nicht genug. Die Wahl hätte am 5. März 1933 stattfinden sollen. Blöderweise haben die Nazis eine Woche vorher eine Notverordnung erlassen. Durch diese Notverordnung wurde die Kandidatur meines Großvaters von einem Affront zu einem strafbaren Akt.
Dann aber hat die Gestapo sich an die Polizei gewandt: Wir wollen den Mann haben. Ne? Der Mann, das ist eine Zentrale für Arbeit gegen uns. Wir wollen den haben, der ist ein wichtiger Mann.
Es ist Juli 1933, als mein Großvater Theo Hespers seine Frau Käthchen und seinen Sohn Dietrich Franz über die grüne Grenze zu sich nach Holland holt. Sie wohnen in einem kleinen Bauernhaus im Örtchen Mellig, etwa 8 Kilometer von der deutsch-holländischen Grenze entfernt. Von dort schmuggelt mein Großvater mit ein paar Freunden Widerstandsschriften aus dem Exil ins Deutsche Reich, zum Beispiel über Rhein-Maas-Schiffe. Nach einem knappen Jahr fliegen sie auf.
Dann haben die Holländer sich an den Theo gewandt und gesagt: Hör mal, mein Lieber, hier kannst du nicht bleiben. Früher oder später werden sie dich kidnappen und wir kriegen die Probleme in Holland. Ne? Jetzt musst du weiter nach Holland rein. Da kamen wir von Roermond nach Helmond. Dann haben die einen gesagt: Du bist immer noch nicht weit genug in Holland. Du musst nach Eindhoven hin. Und Eindhoven waren wir relativ sicher.
Mein Großvater lässt sich nicht entmutigen. Er knüpft weiter Kontakte, informiert sich, schmiedet Pläne für den politischen Widerstand und hilft, wo er kann, anderen Flüchtlingen aus Deutschland in den Niederlanden Fuß zu fassen. Einigen verhilft er sogar zur weiteren Flucht, nach Dänemark, Südafrika oder Australien. 1935 trifft Theo im niederländischen Exil einen alten Bekannten aus Mönchengladbach wieder. Hans Ebeling, in den Kreisen der bündischen Jugend Plato genannt. Zusammen machen sie sich Gedanken, wie sie mit den anderen geflohenen Deutschen eine gemeinsame Kraft formen können im Kampf gegen die Nazis. Hans Ebeling und mein Großvater gründeten eine Widerstandszeitschrift. Ihr Name? Kameradschaft, Schriften junger Deutscher. In dieser Publikation war Platz für verschiedene Sichtweisen auf die politische Situation in Deutschland, Gedanken, Essays und Gedichte. Die erste Ausgabe erscheint im November 1937. Auflage 600 Stück. Später sollten es 2000 werden. Gefühlt weiß ich schon immer, dass mein Großvater eine Widerstandszeitschrift herausgegeben hat. Was ich aber bis vor einigen Jahren nicht wusste, war, welche Bedeutung diese Schriften hatten. Hat das überhaupt jemand gelesen? Und hatten diese Publikationen irgendwelchen Einfluss? Die Geschwister Scholl kennt jeder. Aber mal ehrlich, wer hat je was von Theo Hespers gehört? Es ist im Oktober 2012. Ein Abend in der Redaktion von D-Radio Wissen. Da tritt mein Kollege Matthias aus der Tür, lächelt mich freundlich an und sagt, wir haben da etwas gemeinsam. Die Art, wie er den Satz beendet, verschlägt mir die Sprache. Wir haben da was gemeinsam, sagt er also und fügt hinzu, ich habe über deinen Großvater promoviert. Mir fallen fast die Augen aus dem Kopf. Matthias ist der erste Mensch, den ich treffe, der nicht zur Familie gehört und meinen Großvater kennt. Und das Allerkrasseste? Er hat eine Sendung über meinen Großvater geplant, just an diesem Abend.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir werden gleich über deinen Großvater ganz viel erfahren. Ich habe auch schon ganz viel über ihn erfahren. Das ist schon ein paar Jahre her, als ich mal eine wissenschaftliche Arbeit über die deutsche Jugendbewegung geschrieben habe. Da habe ich festgestellt, dass Theo Hespers, also dein Großvater, einer der großen Autoren war, der von ganz vielen dieser Jugendlichen damals gelesen wurde. Bei den Edelweißpiraten hat er einen Namen, bei Leuten, die aus der bündischen Jugend kamen, die sich nicht in die Hitlerjugend oder in den BDM, also den Bund Deutscher Mädel, integriert haben und die deswegen sozusagen aufs Abstellgleis gekommen sind und die halt auch so ein bisschen ideologisches Futter brauchten. Und da war dein Großvater eine ganz wichtige Person zu. Und das soll Thema unserer heutigen Redaktionskonferenz sein. 1937, 38, also kurz vor Kriegsbeginn, wo die Deutschen eigentlich auf dem Höhepunkt der Zustimmung zu Hitler waren. In dem Moment schreibt er sowas und er hat einen relativ hohen Einfluss. Also auf Leute, die in Deutschland waren noch und die diese illegalen Schriften gelesen haben und die ihm dann während des Prozesses.
Es klingt naiv, aber gesagt, in dieser Sendung begreife ich zum ersten Mal wirklich, ohne Menschen wie meinen Großvater würden wir hier nicht sitzen und frei und offen sprechen können. Ich werde plötzlich zutiefst demütig und dankbar für das, was mein Großvater getan hat.
Aber wie hat er das geschafft, in Tagen zum Beispiel nach Irland oder nach Tschechien zu kommen oder so?
Ja, er machte das halt. Er machte das halt. Dann raste er wie ein Verrückter zur Bahn.
Mit dem Auto? Nee, mit der Bahn muss er gefahren sein.
Mit der Bahn natürlich.
Und mit dem Schiff.
Mit dem Schiff. Mit dem Schiff aber ist er geflogen. Der hat zum Beispiel.
Ach.
Ja, natürlich ist er
damals?
Geflogen. Ja, mit U-52, so ähnliche Flugzeuge waren damals. Ja, selbstverständlich, klar. Der hat den Plato nach England gebracht. Der Plato hat einen ganz anderen Riecher gehabt, ne? Der Opa war einerseits war der zu ehrlich. Ich hätte dem Secret Service, ich hätte dem Haufen geschissen. Die haben zu ihm gesagt, Theo, du bist unser Vertrauter, unser Spion, du wirst dafür bezahlt und du bleibst hier, bis die Deutschen kommen. Wenn die Nazis kommen, dann kannst du nach England kommen.
Mein Vater ist voll in seinem Element, als er von den vielen Reisen erzählt, die mein Großvater Theo gemacht hat. Mein Großvater hatte Kontakte in ganz Europa. Überall suchte er nach Unterstützung für seine Zeitschrift. Schließlich musste das Ganze finanziert werden. Und ja, soweit ich das bisher nachprüfen konnte, hat er auch Kontakte zum britischen Geheimdienst gehabt, auch wenn das dort natürlich niemand bestätigen will. Es gab tatsächlich die Zusage, dass sie meinen Großvater nach England holen würden. Aber es sollte anders kommen.
Mein Volk, nadat ons Land mit angstvolliger Nauwgezetheit
Am 10. Mai 1940 startet die deutsche Wehrmacht ihren Westfeldzug und überfällt Belgien und die Niederlande. Der niederländische König informiert sein Volk.
Durch die deutsche Wehrmacht, zonder de minste waarschuwing, een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
Als die ersten Fallschirmspringer landen, sitzt mein Vater mit seiner Familie in Eindhoven vor dem Radio.
Und ich weiß genau, ich war so wahnsinnig scharf, das immer zu hören, ich weiß genau, wo die Meldung kam, ne, überhastete Meldung. Deutsche Parachutisten sind gedalt, ne, in Rotterdam, in Amsterdam en overal. Hevige gevechten zijn aan zijn de Maas en aan de andere kant van ons vaderland, enzovoort, enzovoort. Ne. En dan een ander vriend van hem, die had een auto geliehen. Das war die Familie Haseleger. Mit diesem Auto, morgens früh wurde ich geweckt, 5, 6 Uhr, und da kriegte ich gerade so ein Bütterchen, eine Tasse Milch oder Kakao, und dann ruckzuck ging den Koffer gepackt, in das Auto rein Richtung Rosenthal. Ne? Mhm. Und in Rosenthal habe ich die ersten Angriffe erlebt, die Stukas griffen die Häuser an, wurde eher bombardiert mit viel Brandbomben, Sprengbomben, machen wir sich nicht, wir waren in einem kleinen Hotelchen. Und der Vater sagt noch, ich hatte eine unheimliche Angst, hatten alle wahnsinnige Angst.
Trotzdem gibt mein Großvater nicht auf. Er schnappt sich seine Familie und flieht zusammen mit seinem Freund Max Beritz und dessen Frau. Sein Ziel, das französische Dünnkirchen. Da sind die Alliierten stationiert. Er hofft, dass ihm die Engländer dort helfen werden, außer Landes zu kommen. Mein Vater erinnert sich genau an den Tag, als mein Großvater mit Max in Dünnkirchen zum Hafen geht, um die Flucht zu organisieren.
Ich weiß noch, ich hatte noch zwei Stahlhelme gefunden. Einen englischen und einen französischen. Habe ich denen die zwei Stahlhelme gegeben, für Max und für Theo, sag ich, um euch zu beschützen. Ne? Da haben die mitgenommen, natürlich sind sie weggeschmissen. Was soll es mit dem Stahlhelm, wenn er getroffen wird, sind die Stahlhelme wohl nichts. Sind die bis zur Kommandantur gekommen, der Hafen kommt und hat gesagt, ja, ich meine, dann nehme ich nicht mehr mit nach England hin. War Frauen und Kinder. Laut Militärreglement geht nicht, ne? Kam die total erschlagen zurück.
Mein Großvater hätte fliehen können. Er hätte das Schiff nehmen können und hoffen, dass meine Großmutter es irgendwie schafft. Er hat es nicht getan. Er ist zurück zu seiner Familie. Sie tauchen unter. In Belgien, 2 Jahre lang. Dann, 1942, schnappt ihn die Gestapo in Antwerpen, als er mit gefälschten Lebensmittelmarken ansteht. Sie bringen ihn ins Gestapo-Hausgefängnis nach Berlin. Auch meine Oma wird ins Gefängnis gesteckt. Meinen Vater bringen sie zurück zu seiner Familie nach Mönchengladbach. 1 Jahr lang wird mein Großvater verhört und gefoltert. Am 9. September 1943 wird das Todesurteil in Berlin-Plötzensee vollstreckt. Theo Hespers wird erhängt. So oft ich diese Geschichte erzähle, am Ende hat sie mich immer. Und ich bin nicht nur einmal gefragt worden, warum ich mir das eigentlich antue. Dann erinnere ich mich an diesen Satz. Er stammt aus einem der Briefe, die mein Großvater aus dem Gefängnis an seine Familie geschickt hat.
Aber einmal wird ja alles vorbei sein und auch für mich Friede sein. Ihr werdet, hoffe ich, noch einmal die neue, schöne Zeit erleben, nach der ich mich immer sehnte. In einem glücklichen Volk, friedlich, gesättigt und froh leben. Ich wünsche es allen Menschen.
Bei allen Problemen, die wir heute haben, wir leben genau in der Zeit, die sich mein Großvater für uns gewünscht hat. Für die er gekämpft und sein Leben gelassen hat. Jetzt liegt es an uns, dafür zu sorgen, diesen Frieden zu erhalten. An jedem von uns. Und ich will meinen Teil dazu beitragen. Mein Großvater war kein Held, weil er Superkräfte hatte. Mein Großvater war ein Held, weil er ein großes Herz hatte, weil er die Menschen liebte und weil er bereit war, für diese Liebe alles zu geben.
Mein Opa der Held. Nora Hespers über ihren Großvater Theo Hespers. Hier ist die 100, Freitagabend.
D-Radio Wissen. 100.